Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Ein Gott und Vater, also hier ist Familie, er ist ein Vater und sie, alle Gläubigen gehören zu dieser einen Familie. Dieser ist die Autorität über alle, er steht über allen, auch als Beschützer. Er ist das Ziel auch von allen. Er wirkt durch alle Gläubigen. Er ist die Quelle zu einem fruchtbaren Leben. Er wirkt in allen und er wohnt in allen Gläubigen. Alle erfüllt er. Er bringt sie alle ans Ziel, die auf ihn vertrauen. Also eine Einheit. Und nachdem Paulus jetzt von dieser Einheit gesprochen hat, als Basis, spricht er von der Ausrüstung in den Versen 7 bis 16. Es geht ja um das Dienen und die Basis zum Dienen ist, dass sie verstehen, sie sind ein Leib, eine Einheit und das Zweite ist, um zu dienen zu können, müssen sie eine Ausrüstung haben. Vers 7, aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber das, er stieg auf, was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg zu den niederen Teilen der Erde? Der, der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Also jetzt spricht er von der Ausrüstung und zuerst, womit sind sie ausgerüstet? Was ist das Mittel? Gnade, sagt er. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben. Das verstehen wir nicht. Was heißt das? Die Gnade wurde uns gegeben. Nun, die Gnade kann man ja in verschiedener Art und Weise erleben. Ein Sünder, der Vergebung braucht, bekommt die Gnade in Form von Vergebung. Einer, der schon Vergebung hat, der braucht andere Dinge, zum Beispiel Kraft oder Hilfe in irgendeiner Weise. Und der erfährt dann die Kraft, die Gnade in Form von Kraft. Gnade ist ja ein Ausdruck, der bedeutet Geschenk. Dinge, die Gott uns gibt in Geschenkweise, gratis gibt. Und wer dienen will, braucht eine Ausrüstung. Und jeder bekommt ein gewisses Maß an Gnade, an Geschenk. Der bekommt etwas geschenkt, der andere vielleicht was anderes geschenkt. Jedem ist es geschenkt, etwas zu können. Jeder kann etwas. Auch unsere Kinder. Wir haben ein Kind adoptiert und da habe ich mir manchmal gedacht, also dieses Kind kann gar nichts. Und da sagte mir jemand, es gibt etwas, ganz sicher gibt es etwas, was sie sehr gut kann. Und dann habe ich gestaunt, was die alles kann, als ich einmal auf die anderen Dinge schaute. Nicht auf die Dinge, die sie nicht kann. Und jeder kann etwas. Und im Reich Gottes ist es auch so. In der Familie Gottes hat jedes Kind etwas bekommen. Jedes kann etwas. Ein Maß an Gnade heißt ein Maß an Ausrüstung, an geschenkter Ausrüstung. Man könnte hier auch sagen Gnadengabe. Das sagt er ja auch nach dem Maß der Gabe Christi. Also Christus hat jedem eine Gabe gegeben. Manche sagen Geistesgaben. Hier könnte man auch sagen Christusgaben. Man kann auch sagen Gottesgaben. Es ist einfach eine besondere Ausrüstung. Diese Gnade, diese Ausrüstung wird aufgeteilt für alle. Jeder irgendetwas, jeder ein Maß. Vers 8, darum heißt es in der Schrift, darum sagt er, Gott in der Schrift, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Also er nahm Gaben und hat sie den Menschen gegeben. Das Bild, das hier gebraucht wird, das kommt aus einem Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Richterbuch. Der Barak, führe deine Gefangenen gefangen. Und das wird dann im Psalm 68 auch nochmal aufgegriffen. Was heißt das? Naja, da waren Feinde. Und dann kommt der Eroberer und fängt die Feinde. Dann hat er die Gefangenen gefangen geführt. Das sind jetzt seine Gefangenen. Und Paulus war so ein Feind. Und da kam der Herr Jesus als Eroberer und hat den Paulus gefangen. Gefangener Jesu Christi ist er jetzt. Ein Feind Jesu Christi wird zum Gefangenen Jesu Christi. Der Saulus wurde zum Paulus und jetzt gehört er dem Herrn Jesus Christus. Und diesen Paulus hat Gott befähigt mit besonderen Gaben. Und dann hat er den Paulus wem gegeben? Hat den Ephesern und den anderen Christen in der Gegend. Der Paulus als Mensch, der von Gott begabt ist, war ein Geschenk für die Geschwister dort. Und so macht es Gott mit uns, mit jedem von uns. Jeder darf wissen, ich bin ein Geschenk für die anderen. Wir dürfen uns freuen. Gott hat uns irgendetwas gegeben, Gaben, und hat uns dann für die anderen hingestellt, sodass wir denen einen Dienst tun dürfen. Und sie werden beschenkt. Vers 9 wird dieses Zitat ein bisschen erläutert. Er stieg auf. Was ist das andere, als dass er zuerst auch niederstieg? Also, wenn man aufsteigt, dann muss man vorher niedersteigen, denn der Herr Jesus war ja ursprünglich oben. Wenn es heißt, er stieg auf, er fuhr auf, dann muss er das doch voraussetzen, dass er vorher herunterkam. Sonst kann man ja nicht mehr hinaufsteigen. Also der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg. Und wohin? Über alle Himmel, also über die irdischen Himmel hinweg, über den Kosmos hinweg, in den ewigen Himmel, um das ganze All zu füllen. Christus stieg auf in den Himmel, um alles zu füllen. Und die Gläubigen, die füllt er jetzt. Wie füllt der Herr Jesus die Gläubigen? Er schickt ihnen, er beschenkt sie. Er beschenkt sie mit Gnadengaben und er beschenkt sie mit Menschen, die Gnadengaben haben, damit dadurch die Gemeinde Jesu gefüllt wird, auferbaut wird. Jetzt bekommt die Gemeinde Jesu Gnade, das heißt Geschenke von Gott. Übrigens, diese Verse werden manchmal missverstanden, fürchte ich, aber es wird auch manchmal eigenartig übersetzt, als ob der Herr Jesus irgendwo hinunterstieg. Ist das in manchen Übersetzungen, denke ich, sicher, bei Ihnen wird das so stehen, er stieg hinunter und dann ist nicht gemeint vom Himmel auf die Erde, sondern Sie meinen von der Erde noch irgendwo hinunter, weiter tiefer hinunter. Das ist aber ein Missverständnis. Die Schrift lehrt, dass mit dem Tod der äußere Leib und der innere Mensch getrennt werden, also der Leib und die Seele, oder wir können auch sagen der Geist, werden jetzt getrennt vom Leib und die Leiche, die wird versorgt, kommt in den Sarg und ins Grab und der eigentliche Mensch, der innere Mensch, der Geist, kommt ins Jenseits, kommt in die Verfügungsgewalt Gottes zurück, heißt es im Prediger. Der Geist kehrt zu Gott zurück, um dort von ihm entweder gerichtet zu werden oder belohnt zu werden. Jedenfalls, die Schrift lehrt, dass in der Zeit, wo Leib und Seele oder Leib und Geist nicht vereinigt sind, sind sie im Hades. Hades ist ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie Bereich der Toten. Das war ein Wort, das die Griechen verwendet hatten und Paulus übernimmt dieses Wort, um das hebräische Wort Sheol, das bedeutet das Gleiche, Bereich der Toten, zu übersetzen. Also das Wort Sheol, vielleicht kennen Sie diese Begriffe. Sheol ist im Alten Testament Bereich der Toten und Hades ist im Neuen Testament Bereich der Toten. Ist das gleiche Wort. Das kann man feststellen, wenn Zitate übersetzt werden in der Bibel aus dem Alten Testament, im Neuen Testament verwendet werden. Dann wird das Hades, Psalm 16 zum Beispiel, heißt Sheol im Hebräischen. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 27 heißt es Hades im Griechischen. Ist der gleiche Vers, nur einmal auf Griechisch und einmal auf Hebräisch. Also es geht um die gleiche Sache. Der Sheol, das ist der Ort, also Ort oder Zustand, wo die Verstorbenen hinkommen, ob gut oder böse. Und nach Lukas 16 sind aber die Verstorbenen Ungläubigen getrennt von den verstorbenen Gläubigen. Da ist eine Kluft dazwischen. Die einen können nicht hinüber und die anderen nicht herüber. Aber die sind noch nicht in der Hölle. Das ist noch ein Zwischenzustand, denn die sind noch nicht vereint mit ihrem Leib. Da ist das große Gericht kommt erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Also, und der Herr Jesus, Apostelgeschichte 2, Vers 27, du wirst meine Seele nicht im Hades lassen. Was heißt das? In diesem Zustand und in diesem Ort, wo der Geist getrennt ist vom Körper. Als der Herr Jesus getötet wurde, wurde auch sein Körper in ein Grab gelegt. Und wo ging sein Geist hin? In den Hades. Wo ist der Hades? Nun, das ist nur ein Ausdruck, um zu zeigen, er ist nicht mit dem Körper vereint. Er ist im Bereich der Toten, dort, wo die Totengeister sind. Aber im Hades gibt es zwei Teile, unversöhnlich getrennt. Der einen sind in der Vorhölle, wenn ich so sagen darf, oder in einem Ort, wo man geplagt wird. Und die anderen sind im Schoß Abrahams, heißt es dort. Das ist ein Bild natürlich. Die sind bei Gott. Und der Herr Jesus, wo ging er hin? Was sagt er? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wo ging der Geist hin? Er übergab den Geist. Der ging nicht zu den ungläubigen Toten. Nein, wie schrecklich wäre das. Der Herr Jesus ging natürlich in die Gegenwart Gottes, in dem Moment, als er starb. Aber er blieb nicht da. Du wirst meine Seele nicht im Hades lassen. Warum blieb er nicht da? Weil er wieder vereint wurde mit dem Leib. Der Geist und der Leib Christi wurden wieder zusammengenommen und nach 3 Tagen kommt er aus dem Grab heraus, wieder vereint. Und somit ist er aus dem Hades herausgekommen. Der Leib aus dem Grab und der Geist aus dem Hades, aus diesem Bereich der Verstorbenen. Denn er war nicht mehr einer der Verstorbenen. Er hat sich den Jüngern gezeigt als der Lebendige. Und Jesus war also, während er im Hades war, in der Gegenwart Gottes. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, das war dieser Hades. Aber er blieb nicht dort. Der andere Schächer am Kreuz, der blieb dort, der sich bekehrt hatte. Und mit der Auferstehung also kommt er wieder in den Leib. Und mit seiner Himmelfahrt, als er nun vereinigt war mit dem Leib, bei der Himmelfahrt, ist der vereinigte Jesus Christus, der mit seinem neuen Leib oder mit seinem eigenen Leib, der verwandelt wurde, vereinigt war, ist er in den Himmel gefahren, ins Jenseits. In diesem Sinn ist er der Erste, der Einzige, der das getan hat, der gewissermaßen in eine neue Schöpfung gefahren ist. Sein Leib war eine neue Schöpfung. Er war der Erstling der Entschlafenen, der erste Auferweckte überhaupt. Die Gläubigen werden eines Tages ihm nachkommen, wenn sie auferstehen werden. Aber dieser Vers hier, von dem wir jetzt gelesen haben, der spricht nicht davon, dass Jesus irgendwie unter die Erde ging, also zu den ungläubig Verstorbenen, denn die heißen oft unter der Erde. Nein, der Körper ging unter die Erde, aber was hier betont wird, ist nur, dass er niederstieg. Also wenn er aufstieg in den Himmel mit seinem Leib, dann muss er ja vorher niedergestiegen sein. Nur das ist gemeint. Also wie kann Gott hinauffahren? Der ist doch oben, dann muss er vorher herunterkommen. Also das Wort hinunterfahren oder herabfahren oder herabsteigen ist im Griechischen genau das Gleiche. Und übrigens im Psalm 139, Vers 15 kommt genau dieser Begriff vor. Dort heißt es, nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, im untersten Erdreich oder Schlachter, tief unten auf Erden, im Mutterschoß wird man gewirkt, gewoben, hergestellt. Ein schönes Bild. Jedes Kind wird im Mutterleib gewoben, kunstvoll gearbeitet. Das darf man natürlich ja nicht töten. Das wird kunstvoll hergestellt. Und jetzt, der Poet drückt das aus als tief unten auf Erden. Genau der gleiche Ausdruck. Und so ist es hier gemeint. Jesus kam herunter, tief herunter zur Erde. Das ist gemeint, bei der gemeint ist seine Geburt. Und er war ja sehr tief unten, er war im Jordan. Der Jordan ist 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Dort hat er sich sogar noch taufen lassen. Ging noch ein paar Meter hinunter. Aber weiter, das war so ein kleiner Ausflug, nur um diesen Vers zu erklären. Vers 11. Und er selbst, also jetzt ist der Herr wieder in den Himmel gefahren, Vers 10, auf dass er alles fülle. Gemeint ist alles von dem, was sich erlösen lässt. Alle Menschen sind hier gemeint. Es ist nicht gemeint, dass er die Meere und die Berge und alle und die Tiere fülle, sondern dass er die Gläubigen fülle. Vers 11, und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Also hier sind diese Männer, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Hier sind führende Männer erwähnt. Apostel waren Führer, die haben das Fundament gebaut. Es gab 12 Apostel plus Paulus, das wäre der 13. Aber es gab neben diesen 13 dann noch weitere Apostel. Die haben, also diese 12 haben das Fundament gebaut, das heißt, sie haben das Wort Gottes uns gegeben. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage derer, die Apostel und Propheten sind. Aber jetzt gibt es noch weitere Apostel. Wir nennen sie meistens mit einem lateinischen Wort. Statt Apostel sagen wir Missionare. Stimmt's? Meistens. Aber mit Missionare verbinden wir wieder manchmal, ja, das sind einfach die, die weit, weit wegfahren, oder? Die sind die Missionare. Aber das ist nicht so gemeint. In der Bibel sind die Apostel, sind Menschen, die unterwegs sind, die nicht nur an einem Ort arbeiten, sondern die überörtlich arbeiten. Mal hier, mal da. Paulus war unterwegs, Timotheus, Titus, Barnabas, Silas, das waren alles Apostel. Die waren unterwegs und haben gelehrt. Apollos waren Apostel. Das Kennzeichen eines Apostels ist, dass er unterwegs ist. Auch heute gibt es viele Brüder, die unterwegs sind. Und einerseits missionarische, also evangelistische Apostel oder auch lehrende Apostel. Paulus war ein lehrender Apostel, aber auch einer, der auch neue Arbeit aufgerissen hat, neue Arbeit begonnen hat. Dann Johannes war auch ein Apostel, einer, der vor allem gegen Ende seines Lebens war er ein Korrekturapostel. Der hat gesagt, wartet mal, da ist was einiges schiefgelaufen bei euch da. Und dann schreibt er den ersten Johannesbrief und sagt, bleibt bei dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Nur bei dem bleibt, bei dem Fundament, geht nicht woanders hin, hört nicht auf irgendwelche Irrlehrer, die da zu euch kommen, es sind viele Verführer in die Welt ausgegangen, sagt er. Aber geht zurück zu dem, was ihr gehört habt. Also es braucht immer wieder heute Brüder, die uns darauf aufmerksam machen, geht zurück von dem, zu dem Fundament, was wir schon gehört haben, was wir schon schriftlich bekommen haben als Neues Testament. Das sind die Apostel. Sie sind das bindende Glied zwischen den Gemeinden gewesen. Sie waren Führer, sie waren Leiter. Das war eine überörtliche Gemeindeleitung. Die standen nicht über den Hirten am Ort. Die waren einfach genauso Leiter, wie die Hirten am Ort Leiter waren. Da gibt es keine Hierarchie. Das wäre ganz falsch. Es gibt keine Überautoritäten über die Hirten am Ort. Aber es gibt Brüder, die unterwegs sind. Und dann gibt es noch Propheten. Propheten ergänzen den Dienst der Apostel. Sie haben besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Damals gab es Propheten, damals waren die Apostel zugleich auch Propheten. Der Herr hat ihnen Licht gegeben über die Lehre. Paulus hat Offenbarungen bekommen und hat das auch niedergeschrieben. In diesem Sinn haben wir heute keine Propheten mehr, denn es gibt keinen Prophet, der mehr sagen kann, so spricht der Herr und jetzt haben wir neues Wort Gottes, jetzt fügen wir noch ein paar Kapitel zur Bibel hinzu. Das gibt es heute nicht mehr. Auch es darf niemand aufstehen in der Gemeinde oder irgendwo und sagen, so spricht der Herr und dann, was ich jetzt sage, das ist Wort Gottes. Nein, er kann nur sagen, so spricht der Herr und dann kann er vorlesen, den Epheserbrief, ja, den habe ich hier vor mir. Und dann sage ich, das kann ich sagen, so spricht der Herr. Und dann deute ich auf das. Aber ich kann nie sagen, was ich jetzt sage, das spricht der Herr. Das geht nicht. Weil ich ja nicht inspiriert bin. Niemand inspiriert außer diesen fundamentlegenden Aposteln und Propheten damals. Das gibt es nicht mehr. Wir leben vom Wort Gottes, das schriftlich niedergelegt wird. Da ist unsere Basis des Glaubens. Und das ist abgeschlossen. Mit dem Tod der Apostel gab es keine mehr in diesem Sinne. Und mit dem Tod dieser Propheten damals. Aber in einem zweiten Sinne gibt es doch, in einem sekundären Sinne gibt es doch, die, diese Situation, dass der Herr uns in einer gewissen Situation eine Offenbarung gibt. Zum Beispiel, der Herr, jemand von Ihnen studiert die Schrift und dann schenkt er Ihnen Licht. Sie verstehen etwas, was schon lange in der Bibel stand, aber jetzt erst verstehen Sie es. Dann haben Sie vom Herrn eine Offenbarung bekommen über etwas, was schon geschrieben war. Aber der Herr hat es Ihnen geoffenbart. Und wenn Sie dieses Geoffenbarte weitergeben, dann bringen Sie mehr Licht hinein in die Gemeinde Jesu. Das ist eine gewisse Art von Prophetie. In dem Sinne. Es ist aber eigentlich nichts Neues. Das kann es übrigens auch geben, dass man etwas sagt, in irgendeiner Verkündigung sagt man etwas, wo der Herr Licht wirft in eine Situation hinein und jemandem wird geholfen und er sagt, das ist die Lösung für meine Probleme oder für irgendeinen schwierigen Sachverhalt. Oder es gibt Probleme mit Gläubigen und man weiß nicht, was ist hier los? Es geht nicht weiter. Und dann schenkt der Herr Licht und es wird das aufgedeckt und dem kann geholfen werden. Das ist auch Prophetie in diesem Sinne. Das gibt es. Oft ist es so, dass der Herr uns gebraucht als Propheten, ohne dass wir es wissen. Wir sprechen mit jemandem und sagen ihm etwas, was uns auf dem Herzen liegt, derjenige hört das und denkt sich, der spricht jetzt nur für mich. Der spricht jetzt genau das, was ich, dann sagt er, du hast jetzt genau das gesagt, was ich brauchte. Mir ist es immer so gegangen. Der Herr hat mich als Prophet verwendet für einen Bruder, der hat es wirklich Mühe, er war dran umzuziehen, soll er umziehen oder nicht, und er war ein Arbeiter im Reich Gottes. Und ich komme zu ihm und sage, du, ich habe jetzt ein paar Argumente für dich, wo ich dir zeigen könnte, die du überlegen solltest, warum du doch umziehen solltest. Da habe ich ihm diese gesagt. Und wir haben noch weiter geredet und so weiter. Und dann ging er nach Hause. Und später hat er mir gesagt, das war für ihn der entscheidende Punkt. Er hat so gebetet, Herr, gib mir weitere Argumente. Soll ich so, soll ich bleiben oder soll ich ziehen? Und das war für ihn wie ein Licht vom Herrn, hat ein paar Zusatzargumente bekommen, die ihm ganz geholfen haben, um diesen Schritt zu tun. So war das also eine Prophetie, ohne dass man es selber gemerkt hat, dass man Prophet ist. Das gibt es oft in einer Predigt auch. Es gibt oft Brüder, die predigen etwas und einer hört es und sagt, der Prediger redet nur für mich. Und jetzt kommt Licht in eine Sache hinein. Oder schwieriger Seelsorgefall. Und einer der Brüder sagt ein Wort und einen Satz, ja genau, warum haben wir es nicht in diese Richtung gemacht und nicht so und so? Und er sagt mir etwas, was dem anderen eine große Hilfe ist. Also Propheten im sekundären Sinne gibt es heute sehr, sehr viel und Prophetien in diesem Sinne. Der Herr schenkt Licht und der Herr schenkt eine Last. Das ist das Kennzeichen des Propheten, Licht und Last. Offenbarung und er legt eine Last auf. Das ist die Last des Wortes für und dann kommt ein Wort, das haben wir bei den alttestamentlichen Propheten, im Luthertext steht das, das ist die Last des Wortes. Ja. Beim Elberfelder, glaube ich, steht, das ist der Ausspruch, aber besser ist diese Übersetzung Last. Im Hebräischen heißt es Massa, Massa ist Last. Das ist die Last des Wortes über Edom, das ist die Last des Wortes über die Philister und so weiter. Und dann kommt ein Gerichtswort, in diesem Zusammenhang ist es ein Gerichtswort gewesen, aber es gibt auch, dass der Herr uns eine Last auferlegt, innerlich, und du weißt, du solltest darüber sprechen, aber du musst selber das in Worte fassen. Die Worte gibt der Herr nicht, die müssen wir uns suchen, aber die Last hat er uns gegeben. Und wenn wir es weitergeben, dann wird die Last, jetzt bin ich sie los, ja, jetzt habe ich sie weitergeben können. Insofern gibt es in dem Sinn sehr viele Propheten. Und dann Evangelisten, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Evangelisten sind Verkünder des Evangeliums, entweder am Ort oder überörtlich. Und dann Hirten und Lehrer, das ist eine Formulierung im Grundtext so wie als eine Gruppe. Hirten und Lehrer steht zusammen. Also die Hirten müssen Lehrer sein und die Lehrer sollen Hirten sein. Das ist die Leitung der Gemeinde am Ort. Sie sind Hirten, man sagt oft auch Älteste oder Aufseher oder auch Lehrer oder Führer. Diese Begriffe werden so verwendet in der Bibel. Der Hirte, wir brauchen viele Hirten. Je mehr, desto besser. Der Herr möge viele Hirten schenken, die weiden und hüten, die also Sorge tragen für die Gemeinde und Geschwister besuchen. Übrigens nicht nur die Hirten sollen Geschwister besuchen. Jeder darf ein Seelsorger sein, jeder. Aber das kommen wir noch. Er hat gegeben, wie weiß man, welche der Herr gegeben hat, das entpuppt sich. Man wartet, man schaut, der eine dient da und der andere dient dort und jeder dient irgendwo. Und dann merkt man, das kann er gut. Und dann kommt ein anderer und sagt, mach das weiter, das kannst du gut. Der Herr hat Segen. Ein Bruder fragte mich, ich hatte einen Verkündigungsdienst irgendwo und ich kam zu ihm und er fragte mich, aber ein reifer alter Bruder, Bruder Herbert Janssen war das. Dann sagte er, hattest du Freude beim Dienst? Sagte ich, ja, ich hatte große Freude. Er sagte, mach weiter so. Wenn der Herr uns irgendwo begabt hat, dann gibt uns Freude für den Dienst. Und wir sollen nicht meinen, die Prediger, das sind die Diener. Die Diener sind alle Christen, jeder Einzelne. Und wenn er nur eine Sekunde gläubig ist, darf er schon ein Diener sein. Jeder darf dienen und jeder kann etwas. Und dann darf das natürlich auch weiter, je mehr wir das tun, dann kann der Herr uns weiterhelfen, dass wir es noch besser tun. Wenn wir etwas gut können, heißt es nicht, dass wir nicht vor Fehler gefeit sind. Wenn wir ein Lehrer, der gut lehren kann, kann auch eine Irrlehre gut lehren, oder? Ja, also das bedeutet noch gar nichts, gut lehren zu können. Man muss dann auch noch die Wahrheit lehren. Gut, also das sind diese Gaben. Und wozu sind die, Vers 12? Was ist der Zweck dieser Ausrüstung? Die Ausrüstung, ich habe hier wozu, und das sind die Verse 12 bis 16, da werden wir jetzt nicht Zeit haben, aber ein paar Minuten noch. Geht es noch ein paar Minuten? Habt ihr noch? Sind Sie noch nicht eingeschlafen? Sagen Sie einfach, sobald Sie eingeschlafen sind. Also, zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle Christi. Der Zweck der Ausrüstung ist, dass die Heiligen zugerüstet werden. Also die Gaben sind dazu da, dass der auferstandene Herr und das Haupt des Leibes, Jesus Christus, dass er durch diese begabten Glieder alle Glieder im Leib füllen kann. Den ganzen Leib, womöglichst alle Menschen, er will ja, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Möglichst, das wäre das schönste Ziel, möglichst alle Menschen, leider werden sich nicht alle bekehren. Aber dennoch, das optionale Ziel wäre das. Möglichst viele Menschen zum Herrn bringen und die dann füllen mit dem Wort Gottes und mit den Gaben Gottes. Christus gibt also begabte Menschen der Gemeinde, diese begabten Menschen dienen und die Heiligen werden dann zugerüstet und die zugerüsteten Heiligen dienen dann auch und dann wird der Leib Christi gebaut. Übrigens, lesen Sie hier gebaut, nicht erbaut. Nicht zum Erbauen, sondern zum Bauen. Es geht um ein Haus oder es geht auch um ein Leib. Also hier verwendet Paulus zwei Bilder in einem. Er baut einen Leib. Man könnte auch sagen, es wird ein Haus gebaut, das Haus Gottes wird gebaut. Aber hier beide Bilder in einem. Das kommt übrigens auch in 1. Mose vor. Sie studieren ja 1. Mose. 1. Mose 2. Der Herr baute aus dem Leib des Adam eine Frau. Also er baute die Eva, die wurde gebaut. Seien Sie stolz, wenn Sie eine Frau sind. Sie wurden gebaut, der Adam wurde einfach geschaffen. Aber die Frau wurde aus der Rippe des Adam gebaut, steht dort. Und so ist die Gemeinde Jesu gebaut. Es kommen Steine hinzu, zweierlei. Steine kommen hinzu und die Steine, die schon sind, die wachsen. Also es ist ein wachsendes Haus im doppelten Sinn. Deshalb sollen wir nicht unser Potenzial brach liegen lassen. Wir sind beschenkt von Gott und die Gemeinde soll zugerüstet werden. Und wie diese Zurüstung geschehen soll, das wird er dann noch im Weiteren in den Versen, vor allem in Vers 13 bis 16 noch erklären. Dazu werden wir uns aber später Zeit nehmen. Sind zu diesen Gedanken hier, sind zu diesen Versen hier Fragen? Also vielleicht sagen Sie jetzt, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, Sie dürfen ruhig Fragen stellen.